Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
In der heutigen Folge des Freelancer-Podcasts haben Lukas und ich darüber gesprochen, was wir heute anders machen würden, wenn wir unsere Selbstständigkeit nochmal komplett von vorne beginnen würden. Wir haben da über verschiedene Aspekte gesprochen, beispielsweise das Thema Kundenakquise, wie wir uns jetzt organisatorisch heute anders aufstellen würden und so klassische Fehler, die uns einfach im Laufe unserer Selbstständigkeit begegnet sind und die wir heute dann definitiv nicht nochmal machen würden. Lukas und ich sind beide schon recht lange als Freelancer unterwegs und für uns war es ein sehr spannender Austausch, mal voneinander zu hören, was so die Dinge sind, die man heute anders machen würde. Und ich glaube, gerade wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen und gerade in dieser Planungsphase bist, kannst du aus dieser Folge einiges mitnehmen. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Lukas.
Hallo zusammen.
Lukas, stell dich lieber nochmal vor, falls dich jemand nicht kennt.
Meinst du? Ich habe nur langjährige
Zuhörer. Du bist ja Dauergast hier, ne? Hat auch seinen Grund. Eben. Warum hat es? Willst du noch kurz erklären, was deine Geschichte mit dem Podcast ist?
Genau, Yannick und ich haben vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, den Podcast mal zusammen gegründet.
2017.
Ja. Also 6 Jahre. Genau, und ich war noch bis vor, weiß ich auch nicht wie vielen Jahren.
2020.
aktiver Teil des Podcasts. Und genau, habe mich dann immer ein bisschen zurückgezogen, um mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren und bin jetzt aber immer wieder hoffentlich gern gesehener Gast für so ein paar Zwischenthemen.
Ich kann sagen, zurückgezogen für andere Projekte klingt so, als wenn du so gegangen wurdest, weißt du, als wenn es so intern irgendwie Stress gab und dann gesagt wird, das ist die offizielle Version, aber dass du jetzt wieder hier bist, zeigt natürlich, dass es nicht so war.
Ja, genau, also ich darf mittlerweile wieder zurückkommen, ja.
Genau.
Ich musste nur ein paar Sonderzahlungen vornehmen, seitdem bin ich
wieder. Richtig, genau. Seit er wieder schuldenfrei ist, ist er auch wieder gern gesehen hier. Ja, genau. Wir sprechen heute über ein Thema, wo ich gedacht habe, das eigentlich ganz cool ist, wenn Lukas dabei ist, nämlich was wir jeweils anders machen würden heute, wenn wir nochmal von vorne beginnen würden mit der Selbstständigkeit. Und da fand ich jetzt nur meine Perspektive irgendwie, ja, also vielleicht auch langweilig. Ich habe ja im Podcast auch schon sehr häufig die ein oder andere Anekdote aus meiner Selbstständigkeit erzählt und fände es irgendwie oder fand es schöner, wenn jeder von uns so ein bisschen seine Punkte nennt und wir dann drüber sprechen, was so davon vielleicht auch allgemeingültig ableitbar ist für alle, die jetzt vielleicht in der Situation sind, dass sie sich gerade erst selbstständig machen und diese Fehler jetzt auf keinen Fall machen wollen oder Dinge, die wir halt heute anders machen wollen, würden für ihre Selbstständigkeit anwenden wollen. Yes.
Schauen wir mal, ob wir so viel besser gemacht haben.
Genau. Lukas hat das vor der Folge nochmal so praktischerweise in Kategorien eingeordnet. Mal sehen, ob ich meine Punkte da überall rein sortiert bekomme. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass wir das so ein bisschen strukturiert angehen und nicht einfach jeder nur sagt, was er heute anders machen würde. Du hast als erste Kategorie hier aufgeschrieben, Lukas, Finanzielles. Möchtest du gleich mal mit einem Beispiel starten, was aus der Kategorie Finanziellem heute bei deiner Selbstständigkeit anders laufen würde?
Ich habe das Gefühl, dass du das Wort finanziell so ein bisschen, wir können es auch Wirtschaftlichkeit nennen.
Ja, okay.
Ja, nee, also auf jeden Fall, ich habe es lange belächelt, ich habe es lange nicht eingesehen, ich habe immer gesagt, ach komm, einfach direkt starten, das geht dann schon. Nachdem ich jetzt aber gerade zuletzt mal wieder spontan über ein paar Monate keine Kapazitäten, irgendwie keine Auslastung hatte und ich relativ spontan wieder zurück in die Selbstständigkeit auch gefallen bin, nachdem ich sonst immer vorher auch fest von den Unternehmen also ein fest Indie-Unternehmen auch mit drin war.
Da muss man dazu noch sagen, du warst lange Freelancer, hast dann auch wieder als Angestellter gearbeitet und dann bist du jetzt frisch gerade mal wieder auf die gute Seite der Macht gewechselt.
Genau, richtig. Ich switche ab und zu mal und muss auch gestehen, also da hatte ich jetzt keinen großen Puffer bei der Seite. Ja. Und da fiel mir schon auf, okay, ein Puffer, gerade wenn man auch Verpflichtungen hat mittlerweile, jetzt war ich damals noch Student, jetzt mittlerweile nicht mehr, dann ist so ein Puffer schon wichtig. Ja. Also mindestens mal 3 Monatsgehälter, dreimal das, was man im Monat braucht, oder halt mal mindestens so 15.000 Euro zu sagen, auf der Kante zu haben, macht es deutlich angenehmer.
Mhm. Hatte ich mir auch so aufgeschrieben, Rücklagen auf jeden Fall gezielter angehen, also sich wirklich zu überlegen, ist eine sinnvolle Rücklage. Ich würde immer so mit 3 bis 6, 3 ist so das untere Ende des Spektrums, würde ich sagen, und 6 halt, damit fährt man, glaube ich, ganz gut, wenn man 6 Monatsgelder, ist natürlich auch nicht so einfach, sich mal eben 6 Monatsgelder anzusparen, aber halte ich für keine schlechte Idee, wenn man jetzt neu in die Selbstständigkeit startet. Und so grundsätzliche Sachen wie, weil finanziell ist ja auch Wirtschaftlichkeit und so beinhaltet, dass man sich einmal ausrechnet, wie die eigene Selbstständigkeit profitabel wird. Also Stundensatz ist so der erste Punkt, an dem man ansetzen kann. Also was muss ich in der Stunde verdienen, damit meine ganzen Annahmen, wie ich möchte so und so viel Urlaub machen und ich muss das und das verdienen, dass die am Ende alle aufgehen und wie viel Auslastung rechne ich dafür, diese Zahlen halt zu haben und sich mal so eine wirklich spießige Excel-Tabelle zu machen oder irgendwas in der Form äquivalent ist, was einem eine Sicherheit gibt.
Soll ich jetzt auf den Stundensatzrechner hinweisen? Oder?
Achso, du hast es noch, du kannst es noch, Lukas, ne? Also er ist schon länger nicht mehr hier, aber er kennt auch noch alle Tricks.
Ich weise gerne auf den Stundensatzrechner von Goodlands hin, an dieser Stelle, der das tut, den man dafür nutzen kann. Ja, aber auf jeden Fall, wichtiger Punkt, das ist vielleicht auch was dazu gut passt, ist, Zahlen im Freelancertum unterscheiden sich von Zahlen im Angestelltenverhältnis. Man hat einen leicht anderen Bezug dazu, muss man dazu sagen. Also wenn man im Angestelltenverhältnis zum Beispiel auch mal, ich nehme jetzt mal einen Webprogrammierer als Beispiel, der kriegt, keine Ahnung, 3.000 Euro netto, brutto, wie auch immer, im Monat Gehalt und programmiert dann dafür über 2 Monate hinweg eine Website, der würde ja dann am Ende davon den Trugschluss liefern, zum Beispiel zu sagen, okay, der Website kostet maximal 6.000 Euro, was nicht stimmt. Also die Zahlen werden im Freelancing sehr viel höher. Man darf sich also auch trauen, einen hohen Stundensatz zu fordern. Also man geht nicht mit 50 Euro Stundensatz rein, weil das ist zwar deutlich höher als das, was man als Angestellter verdient hat, aber es reicht hinten und vorne überhaupt nicht als Freelancer. Man muss als Unternehmer denken, man ist ein Unternehmen.
Ja.
Ein Stundensatz von 80 bis 100 Euro sind auch mal gängig und werden auch vom Kunden, wenn man da nicht sitzt und ängstlich das rüberbringt, sondern selbstbewusst sagt, ja, mein Stundensatz ist halt bei 100 Euro, los geht's, wird es auch sofort gefressen und wird sofort mitgenommen.
Ja, ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich meine Punkte nicht schon alle jetzt in dieser Kategorie verfolge.
Bei Janik geht's nur um Finanzielles.
Ja, ja, genau. Du hast, weil du schon so viele Punkte ansprichst, die da so ein bisschen reinspielen. Aber ja, dieses sich auch nicht von potenziellen Auftraggebern erzählen lassen, dass das irgendwie vergleichbar wäre, habe ich super oft sowohl bei mir als auch bei Kollegen und Kolleginnen erlebt, die da so frisch in die Selbstständigkeit gegangen sind und wo dann halt versucht wurde, so eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen dem Gehalt, was der Angestellte verdient, gerade vielleicht auch, wenn man für dieselbe Firma arbeitet, wo man vorher gearbeitet hat, und dem des Freelancers. Das hat absolut nichts miteinander zu tun. Also da ist jeder Vergleich total unseriös, weil, um jetzt mal so ein paar Faktoren zu nennen, wir wollen jetzt nicht jeweils zu tief in die Themen einsteigen, aber sowas wie Krankentage, Urlaubstage, das wird alles nicht bezahlt vom Arbeitgeber, Auftraggeber in dem Fall. Und man muss selber Rücklagen bilden und so Altersvorsorge.
Ne? Krankenkasse selbstständig, also selbst voll. Ne?
Genau, selber voll bezahlen, kein Arbeitgeberanteil. Also lasst euch auf keinen Fall, wenn ihr jetzt in die Selbstständigkeit startet, einreden, dass das vergleichbar ist, und orientiert euch auch nicht bei Angestellten. Orientiert euch lieber an anderen Selbstständigen, aber auch dann nur, wenn es vergleichbar ist. Also vergleicht nicht Leute zum Beispiel aus anderen Lebensumständen, anderen Karrierelevels oder sogar anderen Ländern, weil auch da das Lohnniveau anders ist zum Beispiel und so. Also versucht eine Vergleichbarkeit herzustellen, wenn ihr schon vergleicht.
Ja, gibt es übrigens einen schönen Parameter, wenn ihr in der Dienstleistung seid, zum Beispiel Agentur oder halt andere IT-Dienstleister oder Grafikbüros oder sonst was, die haben oft eine Billable Rate für euch. Wenn ihr die rausfindet, habt ihr zumindest schon mal eine grobe Vorstellung, wie ihr in der freien Marktwirtschaft abgerechnet werdet.
Ja.
Und die kann man sich ganz gut nehmen.
Das ist ein Vergleichsparameter. Ja. Das würde sehr gut in ein anderes Thema überleiten, aber die Kategorien zwingen uns jetzt weiterzumachen. Merkst du diese unterschwellige Kritik an dem System, die du da...
Ja, es ist, ja. Ich habe hier extra Stunden vorher hingesetzt, ja, KI und allem. Aber.
Wir machen jetzt erstmal weiter mit Rechnungserstellung und Buchhaltung. Das hast du noch als Kategorie aufgeschrieben. Was mir dazu einfallen würde, und ich denke mal, das wird dir auch in den Kopf gekommen sein, als du die Kategorie aufgeschrieben hast, ist... sich von Anfang an eine vernünftige Software dafür zu suchen. Und was vielleicht viele wundert, weil ich selber ja auch ein Buchhaltungstool betreibe, ich würde noch zusätzlich empfehlen, sich nicht blind auf so eine Software zu verlassen, sondern selber die Grundlagen der Buchhaltung zu erlernen. Das ist ein bisschen stupide manchmal oder vielleicht anderes Wort. Es ist ein bisschen eintönig am Anfang, gerade weil man am Anfang sehr viele andere Dinge im Kopf hat, außer sich da jetzt mit eine Überschussrechnung und Umsatzsteuervoranmeldung oder was weiß ich, zusammenfassenden Meldungen zu beschäftigen. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie so grundlegend das Thema Buchhaltung geht, ne, ihr müsst jetzt alle keine Bilanzbuchhalter sein und da irgendwelche Lohnbuchhaltungen mitmachen oder so, aber zumindest grundlegend zu verstehen, wie so eine Steuer, wie Steuern und die eigene Buchhaltung funktionieren, ist auch bei einem guten Buchhaltungstool, finde ich, ziemlich gut.
Ja, auf jeden Fall. Wichtiger Punkt, auch gerade die richtige, also dass man es auf die richtigen Konten bucht, was man so hat.
Ja, das auch. Da nehmen einem ja die Tools auch viel ab, aber ich würde das immer noch mal, also auch wenn man einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin hat, niemals blind anderen, sei es Tools oder Steuerberatern, überlassen. Weil auch die machen Fehler und wenn man selber nicht versteht, wie die eigenen Zahlen funktionieren, dann versteht man nie so richtig einen ziemlich wichtigen Aspekt seines eigenen Geschäfts.
Vielleicht muss man da dazu sagen, wenn man einen Steuerberater hat, ist es in den meisten Fällen so, dass die wiederum Mitarbeiter haben, die sich um die alltägliche Einbuchung und Versteuerung eurer Sachen kümmern. Und es gibt den Steuerberater, der macht mit euch meistens einmal im Jahr den Jahresabschluss und vielleicht hier und da mal ein Beratungsgespräch. Da liegt im Skill-Level oft ein Riesenunterschied, weil Steuer auch ein extrem breites Spektrum ist und die Steuerprüfung auch extrem anstrengend ist. Also da ein bisschen Wissen mit reinzubringen, um auch vorauszuahnen, was kommt. Ich habe das nicht gerade, ich glaube, ich habe einmal im Monat ein Thema, wo ich zum Glück genug wusste, dass ich es anders geplant habe, als es mir vom Steuerbüro gesagt wurde.
Ja, also Steuern ist ja auch so ein Angstthema. Gerade das hält viele Leute davon ab, überhaupt erst zu starten, weil sie sagen, nachher gibt es eine Steuerprüfung und dann bin ich nachher, habe ich mich da strafbar gemacht oder so. Am Ende des Tages vielleicht auch nochmal so, weil wir das Thema haben, was hätte ich gerne gewusst oder würde ich anders machen, dass man weiß, dass beim Finanzamt keine bösen Menschen arbeiten, dass da man sehr gut kommunizieren kann, dass es immer gut ist, wenn man zum Beispiel sich bei Sachen unsicher ist, auf die zuzugehen und zu sagen, hier, da, so sieht's aus. Man kann die auch fragen. Das ist eigentlich am Ende des Tages eine Zusammenarbeit und nicht so ein, das ist jetzt nicht der eigene Gegner der Selbstständigkeit, auch wenn das gerne mal so dargestellt wird. Bürokratie in Deutschland ist natürlich alles andere als leichte und seichte Kost, aber es ist auch nicht so, wie es manchmal dargestellt wird von Leuten, die jetzt so Gegner der Selbstständigkeit sind und sagen, ah, selbst und ständig und du bist hier nur Opfer der Bürokratie dann nachher. So ist es auch nicht. Also
das, nee, überhaupt nicht. Also. Aber da sind wir nochmal beim Thema wichtige Tools, die einem unterstützen, weil man möchte natürlich nicht zu viel Zeit damit verbringen, das alles manuell zu machen. Und da zu sagen, wichtig, eben das Rechnungstool, da eben ein gutes Buchhaltungstool, Rechnungstool hinter der Hand zu haben. Ich habe letztens von einem Freelancer, mit dem ich zusammenarbeite, ein Angebot gefordert. Ich habe 3 Tage darauf gewartet, woraufhin ich ihn gefragt habe, ob er das jetzt selbst gemalt hat. Also ich brauche genau 2 Minuten, um ein Angebot aus meinem Tool rauszuschmeißen. Und das muss nicht wunderschön sein. Das muss drauf stehen, wie viel kostet es und was ist Teil davon. Ja. Und am besten hängen die AGBs noch dran. So, das war's dann auch. Ja. Und das muss schnell gehen. Alles, was über 2 Minuten, 5 Minuten dauert, bei einem kleinen Angebot, wo schon alles klar ist zwischen dem Kunden und euch, wo es wirklich nur darum geht, dass der Kunde einmal eine Bestätigung haben möchte, das muss in 2 Minuten rausgehen.
Ja.
Am besten direkt aus dem Tool. Und dasselbe eben auch beim Buchhaltungsthema. Ja. Einmal im Monat sich hinzusetzen und die Buchhaltung komplett abzuschließen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Aber wenn man innerhalb des Monats den Bewirtungsbeleg nicht schon direkt auf dem Stapel packt, wo schon 700 Bewirtungsbelege liegen, die ihr noch nicht eingescannt habt, sondern als direkt einscannen könnt und am besten noch irgendwo hochladen könnt und direkt am besten der Buchung zuordnen könnt, das erspart extrem viel Zeit. Das kostet euch im Tag 30 Sekunden und am Ende des Monats seid ihr froh, Stunden auf Arbeit zu haben.
Als ich meine ersten Freelancer-Aufträge gemacht habe, war das Tool der Wahl da Word, glaube ich, oder diese Mac-Alternative. Ja. Nicht Word, ich glaube, sondern Pages. Ja, genau. Und da kann ich halt auch nur sagen, weil das Thema ist, was wir heute anders machen würden, spart euch diese vermeintliche finanzielle Ersparnis da an der Stelle. Wie gesagt, ihr müsst es auch nicht, ne, weil ich ja zumindest aus einer biased Richtung sozusagen komme, weil ich selber so ein Tool anbiete, ihr müsst es ja auch nicht, ihr könnt das ja für euch selber einmal testen, also auch Word als Tool, aber gebt all diesen Lösungen mal eine Chance und schaut für euch selber, was da am ehesten funktioniert. Was ich nur sagen würde, ist, die Zeitersparnis, die man mit einem guten Tool hat, auch langfristig gesehen, die kann man fast nicht in finanziellem aufwiegen. Also ich finde, das ist so das Gerüst eurer Selbstständigkeit, sowas. Und wenn ihr da nicht gut handlungsfähig seid und schnell ein Angebot rausschicken könnt oder schnell eine Rechnung und nicht am Ende wisst, wo kam der Beleg jetzt her und so weiter, das sollte euch einfach keine Steine in den Weg legen. Und da würde ich auch niemals sparen.
Ja. Also ist ja auch nie Geld. Also, sind wir mal ehrlich.
Nee, also, wo wir jetzt die ganze Zeit drumherum reden, wollen wir nochmal die Lösung nennen. Die Leute, ja, was ist es denn nun? Was ist denn? Also genau, von mir gibt es Goodlands. Das ist All-in-One-Tool für Freelancer. Alles drin, was man so an administrativen in Software-Lösungen für seine Selbstständigkeit braucht. Und wir haben uns da preislich, denke ich, relativ fair mit 9,99 netto eingependelt. Ich glaube, das kann man auch, wenn man noch am Anfang der Selbstständigkeit steht, ganz gut bezahlen. Ansonsten gibt es auch einen Starter-Tarif, der noch mal günstiger ist, oder einen Free-Tarif, je nachdem, wie viel ihr gerade braucht. Also eigentlich gibt es für alle was.
Nutze ich seit was? Seit wann ist das
draußen? Du bist einer der allerersten Nutzer tatsächlich. Ne? Du hast 2016, als wir gelauncht, 2017 Anfang des Jahres, glaube ich, sind wir gelauncht. Also du bist einer der allerersten Nutzer gewesen. Und da damals noch war das Tool noch sehr, sehr rudimentär, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also da gab es nur einfache Angebots- und Rechnungserstellungen und so. Und inzwischen haben wir da Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, alles an Bord.
Ja, alle Feature, die super sind, habe ich mir gewünscht.
Genau, Lukas ist Beta-Tester. Also wenn ihr mal denkt, oh, das ist ein geiles Feature, dann denkt ihr einfach kurz an Lukas, weil der hat es bestimmt zu verantworten mit seinem Feedback.
Ja, habe ihm Mühe gegeben.
Ja, sehr gut. Also wenn ihr euch das dafür interessiert, Link in den Shownotes, und ich bin mir sicher, dass wir gerade irgendeinen Rabatt haben. Der ist dann auch in den Shownotes. Ich sage nur jetzt irgendeinen falschen Gutscheincode und dann muss das wieder manuell nachträglich eingepflegt werden. Also guckt in den Shownotes. Nee.
So richtig schlecht drüber geschnitten.
Ja, genau, genau. Dass man es nochmal nachträglich so synchronisieren muss. So 3/2024 Start oder sowas als Code. Okay,
eine Thema, KI-Stimme drüber legen.
Ein weiteres Thema, was du aufgeschrieben hast, ist Kundenakquise.
Ja.
Sag mal, was dir da in den Sinn kommt.
Ja, also fiel mir vor allem auf, als ich da wirklich spontan, also es war wirklich so von einem Tag zum anderen, war es dann so, okay, gut, jetzt bin ich ja wieder selbstständig und dann loslegen. Und da war das natürlich spannend. Also gibt es verschiedene Tipps zu nennen. Ich glaube, der erste, den man unbedingt immer dazu sagen muss, ist, Akquise ist immer ein Dauerprozess. Ja. Nur weil man gerade ein Projekt hat, heißt das nicht, dass man aufhört zu akquirieren. Lieber bekommt man Anfragen, die man dann an einen Partner oder an sonst jemanden weiterleitet, weil man selbst gerade keine Zeit für hat, oder man beauftragt unter, was ja auch eine Möglichkeit ist, und da hat man immer noch eine Marge. Aber niemals auch nur eine Woche nicht irgendwas im Akquisenthema machen. Das kann ja auch sein, dass man sein LinkedIn mal kurz anpasst oder sowas. Aber ja, dauerhaft machen. Und wenn ich dann hau gleich noch einen zweiten hinterher.
Ja.
Akquise in Situationen, wo man wirklich was braucht. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Akquise. Und manche werden gut funktionieren, manche werden nicht funktionieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Grundsätzlich heißt es, einfach starten. Man braucht kein perfektes Pitch-Deck, man braucht kein perfektes LinkedIn-Profil. Ein Bild wäre schön und eine ungefähre Berufsbezeichnung, das war es dann aber auch wieder. Und dann einfach anfangen. Weil ihr könnt ja nach und nach alles verbessern, aber fangt an ohne, und ich kenne genug Freelancer, die sich dann so verkünsteln, so, ich brauche eine Website. Ja, ich hatte eine Art kleine Mini-Website, die habe ich aber hochgeladen, da standen nicht mal Kontaktdaten von mir drauf.
Ja.
Alles gut. Und dann gibt es ganz verschiedene Arten von Plattformen. Eben die Freelancer-Plattform kann man ausprobieren, man kann Personalvermittler ausprobieren, hatten wir auch alles an Folgen schon hier beim Freelancer-Podcast.
Messen, man kann, wir hatten so viele Sachen.
Messen, einfach anschreiben, die Leute, habe ich auch ganz viel gemacht. Einfach Leute angerufen oder angeschrieben aus meiner Vergangenheit, wo ich wusste, dass die hier und da mal jemanden beauftragen. Einfach mal gefragt, so, hey, wie schaut es denn aus bei euch? Ja, braucht ihr gerade jemanden? Ich habe gerade Kapazitäten frei. Statt zu sagen, ich bin gerade projektfrei, kann man sagen, hey, ich habe gerade mal wieder ein paar Kapazitäten, hast du Bock, mich zu buchen? Ich So. Und am Anfang habe ich gesagt, komm, ich gebe dir 10% Rabatt. Mhm. Wenn du mich jetzt buchst und mich jetzt beauftragst, statt in 2 Monaten, wenn du es eingeplant hast, und das lief super, muss man sagen. Mhm. Ich war sofort ausgebucht für das restliche Jahr.
Ja.
Halbe Jahr.
Ja, ja. Also für mich ist Kundenakquise so in den letzten Jahren immer so Dauerthema hier im Podcast gewesen und zig Leute dazu gehört und alle auch für super viele gute Ansätze. Aber die Erkenntnis, die bei mir halt über die Jahre Selbstständigkeit jetzt so gewachsen ist, ist, es ist A, ein sehr, sehr individuelles Thema, was euch diese Pauschallösung schon mal vergessen lassen sollte, die euch sagen, so akquiriert ihr auf jeden Fall 100 Kunden im Monat und sowas, weil es ist ein, es kommt auf eure Branche an, es kommt auf eure Zielgruppe an, es kommt auf eure Persönlichkeit an, ja, auch das spielt damit rein, also wenn ihr zum Beispiel eher introvertiert seid, dann funktionieren diese ganzen salesy Sachen wie, hey, ich habe dich hier auf dem Meetup gesehen und lass uns doch mal quatschen, nicht so gut, wie wenn ihr extrovertierter seid und da halt euch das, also Lukas zum Beispiel, würde ich mal vermuten, ist jemand, der quatscht gerne mit Leuten, wenn er Leute sieht und der macht da, reißt die Deals auf und jemand anders zum Beispiel ist da vielleicht eher, dass er sagt, okay, für meine Stärke liegt er darin, ein gutes Anschreiben zu machen, was personalisiert über LinkedIn kommt oder einen Blogartikel zu schreiben, über den dann Leute kommen. Ich würde es heute, glaube ich, wenn ich neu anfangen würde, eher so reverse engineeren, um mal dieses schöne norddeutsche Wort zu benutzen. Ne? Ich würde es eher so angehen, dass ich mir angucke, wer ist mein Wunschkunde? Mit wem möchte ich gerne arbeiten? Für was bin ich eigentlich, also erstmal auch so, warum bin ich selbstständig geworden? Ich will wahrscheinlich mit Leuten zusammenarbeiten, die mir richtig gut liegen. Ich will Projekte machen, auf die ich Bock habe. Da dann zu gucken, okay, was sind da die Wunschkunden und wo sind die, wo bewegen die sich? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt für Autoren oder sowas gerne was machen möchte, dann gucke ich mir an, wo bewegen sich Autoren vor allem, wo kriege ich die zu greifen? Das kann zum Beispiel ein Meetup für Autoren sein, das kann aber auch irgendwie so eine Messe sein oder und ich positioniere mich halt in diesem Bereich dann erstmal auch mit meiner Leistung so. Also sprich nicht zu sagen, ich biete diesen klassischen Bauchladen an, ich mache für alle alles, ich bin der Grafikdesigner für Leute, die Grafikdesigns brauchen, sondern ich bin der Grafikdesigner für Buchautoren, Covers oder sowas. Ich design die geilsten Roman-Covers zum Beispiel. Das ist jetzt meine Positionierung, die habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber ich bin einfach vielleicht privat ein super interessierter Leser von Romanen und das liegt mir sowieso, ich beschäftige mich sowieso privat, passionsmäßig mit diesem Thema. Dann ist es schon mal viel weniger Energie, die ich aufwenden muss, um mich in diese Zielgruppe reinzudenken und da irgendwie zu executen, um das jetzt auch nochmal sehr norddeutsch zu sagen.
Können wir noch ein paar mehr Startup-Begriffe reinballern?
Ja, genau. Also ich muss ja auch ein paar, so die Aufmerksamkeitsspanne von einigen Leuten droppt gerade schon sehr, wenn sie hier zuhören. Deswegen muss ich ab und zu mal so ein paar High-Performer-Begriffe rein.
Ja, sehr gut. Ja, jetzt lass mal das ein bisschen upscalen hier.
Nein, Gott. Also das ist so, also würde ich heute, glaube ich, wenn ich das nochmal starten würde, von dieser Warte eher machen, also Positionierung, schauen, wo sind diese Leute unterwegs. Und dann splitten in 2 unterschiedliche Arten von Akquise. Direkte Kundenakquise, also Sachen, die mir in den nächsten 2 Wochen bis 2 Monaten Aufträge bringen. Und langfristige indirekte Akquise, die mir für die nächsten Monate und Jahre Projekte bringt. Und dabei nicht diese langfristigen Sachen unterschätzen, weil die meisten machen nur Ersteres, dass sie halt jetzt gucken, okay, wie kriege ich jetzt Projekte, wie kriege ich jetzt Projekte? Und dann haben sie ein Projekt und dann nach dem Projekt fangen sie wieder an. Okay, wie kriege ich jetzt wieder einen Auftrag und so? Und das ist ja eine Endlosspirale und du bist eigentlich nur die ganze Zeit damit beschäftigt, immer wieder neue ranzuholen. Und deswegen sind diese langfristigen Sachen so wichtig, weil das sind halt die nachhaltigen. Was fällt dir ein bei langfristigen Sachen? Was kann man so machen?
Langfristig?
Ja, langfristige Akquise.
Da würde ich ganz gerne, genau, da gibt es 2 Punkte, so 3 verschiedene Modelle zu nennen. Ich glaube, die meisten Freelancer kennen 2 davon. Das ist ein Times and Material, eine Abrechnungsart, die ja oft langfristigen Kunden binden kann, zum Beispiel gerade für eine langfristige Auslastung sorgen kann, aber nur, wenn man den Kunden auch ab und zu mal anruft und sagt, hey, wir sollten vielleicht mal noch das und das machen. Mhm. Da geht es nicht darum, den Kunden Geld rauszuleiern, sondern auch wirklich aktiv zu beraten. Ich kenne viele Leute, die haben einen Times and Material-Vertrag und buchen wirklich nur das ab, was der Kunde fordert.
Ja.
Dafür hat euch der Kunde aber in den meisten Fällen nicht gebucht. Mhm. In den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass ihr den Kunden beratet. Und das müsst ihr halt wirklich machen, indem ihr aktiv auf den Kunden zugeht. Mhm. Das mache ich übrigens immer, wenn ich Flauten habe. Dann schaue ich halt, dass ich irgendwelche Times and Material-Kunden wieder anrufe und sage, hey du, ich habe mir gerade nochmal angeschaut, deine Datenschutzerklärung ist veraltet. Sollen wir es vielleicht machen.
Okay.
Zweite ist Fixpreis. oder Festpreis, kennen ja auch viele, dass man sagt, okay, man hat ein Projekt für eine bestimmte Laufzeit. Mhm. Das sind oft die Projekte, die Leute dann gerade bei Kundenakquise so ein bisschen rausbringen, weil das ist immer genau das Thema. Sie holen sich ein Projekt ran, das geht dann über 4 Monate hinweg, dann ist es zu Ende und dann sieht man da, oh, nichts da.
Ja.
Und völlig unterschätzt, finde ich immer wieder schade, gerade bei mittelständischen Unternehmen oder größeren kleinen Unternehmen, die haben oft Budgets für verschiedene Sachen. Und diese Budgets gehen so oder so oder müssen teilweise ausgegeben werden sowieso. Ihr könnt ja wohl zum Anfang des Jahres zum Beispiel sagen, okay, dass die Aufgabe, die jetzt reinkommt, die kostet jetzt mal umgerechnet 2 Tage, keine Ahnung, 1200 Euro. So, jetzt könnt ihr natürlich eines von diesen 2 Modellen, die ihr schon kennt, nehmen. Oder man sagt direkt, ja, ich weiß, dass wir sowieso dieses Jahr 5000 Euro gemeinsam erarbeiten werden. Ja. Ich gebe euch die 5000 Euro jetzt direkt, dann könnt ihr sie schon mal verbuchen. Ihr müsst nicht den Rechnungsprozess zehnmal durchnehmen. Oder, wenn ihr keinen anderen Vorteil findet, den sie haben, gebt ihnen halt 5% Rabatt. Dafür habt ihr 5000 Euro Umsatz aber schon sicher. Ihr dürft einen Retainer auf 1 Jahr befristen. Wenn ein Retainer nach 1 Jahr nicht abgelaufen ist, könnt ihr das einfach, also dann ist es Geld verdient, ohne zu arbeiten, tatsächlich, das geht. Und ihr habt immer in Flauten die Möglichkeit, auf diesen Retainer zurückzugreifen. Ihr könnt immer auf den Kunden zugehen und sagen, hey, ihr habt noch Budget offen, Leute, wir müssen jetzt mal was machen. Und den Kunden in den Arsch treten, dass er euch beauftragt. Weil das Geld habt ihr schon.
Ja. Das meinte ich also tatsächlich in die Richtung, also super Tipps. Was ich mit langfristiger Akquise oder so langfristigen Sachen mehr meinte, ist, also zum einen, das spielt schon damit rein, also du hast schon recht, ich würde sagen, so eine Kundenbindung zu pflegen, die dann, also sprich Bestandskunden, die ich jetzt schon habe, dazu zu Kunden zu machen, die dann auch immer wieder kommen. Das spielt da sicherlich mit rein, also sich in diese Langfristigkeit zu investieren. Was ich halt auch meinte mit langfristigeren Maßnahmen ist, sich zum Beispiel eine entsprechende Content-Nische aufzubauen, die also etwas, was halt Zeit braucht, bis es Früchte trägt. Aber wenn du es einmal aufgebaut hast, um jetzt zum Beispiel mal, ist jetzt eine völlig andere, ist nicht für Freelancer jetzt, aber der Podcast wäre zum Beispiel eine langfristige Kundenakquise-Maßnahme. Ja, also der Freelancer-Podcast, ihr hört jetzt gerade diesen Podcast, ist eine Marketingmaßnahme unter anderem, ne, ist jetzt nicht rein dafür, aber war, ist mal so gestartet worden für Goodlands, unter anderem. So, und die...
ich wollte gerade sagen, warte mal kurz.
Ja, also ne, auch für, wir haben die jetzt zusammen gestartet, auch für dich, aber die Erklärung, also nur um das als Beispiel anzuführen, der marketingstrategische Hintergrund wäre, da jetzt zu sagen, wir investieren in etwas Langfristigeres und irgendwann kommen davon, weil sich eine Hörerschaft angesammelt hat und immer wiederkehrende Hörer kommen, laufend neue Kunden. So, das wäre so die Idee dahinter. Und genau diese Idee kannst du auch auf dein Freelancertum anwenden. Also man kann sich eigentlich bei vielen Sachen aus dem Unternehmertum bedienen, was auch Kundenakquise angeht. Ich würde immer nach Branche gucken. Das ist das Schwierige, wenn wir jetzt Tipps geben. Es gibt Branchen, darauf trifft das überhaupt nicht zu. Es gibt Branchen, da passt das wie die Faust aufs Auge. Was ich halt nur meine, ist, in diesen 2 Kategorien zu unterscheiden. Langfristige Kundenakquise-Methoden, also Sachen, wo man wirklich immer mal wieder Zeit investiert und die irgendwann Früchte tragen und einem laufend Kunden bescheren. Das kann auch andere Sachen sein. Es kann, das kann auch sein, dass man einfach ein Angebotspaket schnürt, was Kunden langfristiger an einen bindet. Das kann sowas auch sein. Einfach nur alles, was nicht dieses, ich renne jetzt wieder los und gehe auf alle Plattformen und versuche jetzt wieder akut einen Auftrag für den nächsten Monat zu akquirieren, weil das wollt ihr nicht. Und das haben, glaube ich, wir alle am Anfang gemacht, diesen Fehler, immer wieder loszurennen und immer wieder für den... Ja. Das ist immer wieder, man muss wieder das Essen nach Hause bringen. Man muss jetzt wieder was Neues jagen quasi.
Und da macht es ja auch nie Spaß. Also ich mache Freelancing, ich finde Freelancing gerade dann so cool, wenn es eben einfach alles so vor sich hinläuft.
Ja.
Ich glaube dann, und nur wenn man diese ganzen Dinge im Griff kriegt, macht es auch wirklich Spaß. Und zu dem Beitragsthema vielleicht noch eins. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Beiträgen schreiben. Ich weiß, dass das ein Trend auf LinkedIn ist, dass irgendwie jeder meint, er müsse jetzt da jeden Tag 500 Beiträge schreiben, was ich echt auch langsam anstrengend finde, weil also so viel lese ich, also ich lese sowieso keine LinkedIn-Post mittlerweile mehr, muss ich gestehen, aber so viel Content braucht keiner. Langfristig kann auch sein, in Form von immer wieder auf Events zu gehen, auf Networking-Events zum Beispiel, so Meetups und sowas. Das ist, also man darf das persönlich auch abhängig machen, worauf man auch Bock hat. Es muss Spaß machen, sonst ist das Freelancing ja irgendwie nur ein Austausch. Das macht keinen Sinn.
Ja. Wollen wir mal zum nächsten Punkt gehen? Du hast Controlling und Reporting aufgeschrieben. Sag mal, was du damit meinst.
Controlling und Reporting kennen viele aus Projekten, ist aber auch sinnvoll bei sich selbst zu machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben gerade schon gesagt, Business Development, also Vertrieb und sowas, ist immer was nebenbei dauerhaft läuft. jetzt neigt man ja dazu, wie ich auch vorhin schon gesagt hatte, dass man alles perfekt machen möchte. Man kann sich damit aber auch selbst bremsen. Und zwar ist auch für den Stundensatz wichtig, man definiert eine Activity Rate zum Beispiel. Wenn man Stunden trackt, was man immer tun sollte, und zwar mit einem Tool, nicht in einem Excel-Sheet und auch nicht schriftlich auf einem Blog, alles schon gesehen, dann hat man am Ende der Woche, ich sag mal, wir haben 40 Stunden planmäßig arbeiten wir, davon sagen wir, 80% müssen kundenverrechenbar sein.
Ja.
Oder Activity Rate sein oder Billable, wie man es auch nennen möchte. Und 20% dürfen für Internal und Business Development draufgehen oder eben Vertrieb. Das hilft uns, auch uns selbst zu strukturieren. Weil alles, was drüber geht, macht ihr kostenlos. Das bringt euch nichts direkt in der Wirtschaftlichkeit. Klar, es gibt manchmal Situationen, da geht es nicht anders. Man muss mal eine große Buchhaltungsrunde machen und die dauert halt mal länger. Aber eigentlich sollte man sich daran gewöhnen, 70-80% durchschnittlich zu arbeiten in der Woche nur für Kunden. Und der Restzeit muss reichen für den Rest.
Guter Punkt. Also ich habe bei mir am Anfang in den Projekten immer mit nach Festpreis abgerechnet, was ich auch für viele Projekte oder für viele Dienstleistungen nach wie vor am sinnvollsten finde. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, ne? Können wir gleich nochmal drüber sprechen, Preisgestaltung. Aber was ich dabei empfehlen würde, was ich halt nicht gemacht habe und jetzt inzwischen immer mache, auch wenn nach Festpreis gearbeitet wird, trotzdem die Zeiten zu erfassen, die man arbeitet. Ja. Zum einen, weil der Kunde vielleicht mal wissen will, was abgeht, und so einen Stundenreport sollte man dann vielleicht griffbereit haben, muss nicht, ne? Also es gibt auch Vereinbarungen, wo der Kunde da nicht nachzufragen hat, also ich finde es immer gut, es zu haben, wenn es mal zur Sprache kommt, wo sind die Stunden eigentlich hingegangen und so, aber der Kunde hat da kein Anrecht drauf, zumindest in den meisten Arten dieser Festpreiszusammenarbeit, aber für einen selbst, also du hast ja diesen Festpreis auf irgendeiner Kalkulation hoffentlich aufgebaut und nicht nur gesagt, boah, das ist so vom Volumen her 2 Wochen, dafür wären so 2.500 Euro geil. Irgendwie, das sollte hoffentlich nicht so der Weg sein, wie du die kalkulierst, sondern da solltest du hingehen und sagen, okay, was teile ich das in so Chunks ein, den Auftrag, ich mache eine Landingpage, ich mache ein Design, ich mache einen Funnel, keine Ahnung dafür, und diese Sachen schätze ich alle zeitlich, das sind 4 Stunden, das sind 8 Stunden, das sind nochmal 2,5, und diese Stunden multipliziere ich mit meinem Stundensatz, den ich mir vielleicht nur intern gegeben hat, vielleicht auch kommuniziere, wie ihr das wollt, ist egal. Und dann habe ich schon mal eine Mindestsumme, die ich verrechnen muss. Darauf würde ich jetzt nochmal einen Puffer schlagen, weil Dinge laufen schief und es gibt Kommunikationssachen, die ihr da vielleicht nicht berechnet habt.
Die typische Mal-Zwei-Logik.
Auch nochmal, wenn ich nochmal starten würde, würde ich mehr davon ausgehen, dass Kommunikation, also egal was ich denke, was Kommunikation in Zeit einnimmt in meinem Auftrag, rechne es mal 2. Also, ja. Das nimmt dann doch mehr Zeit in Anspruch, als die meisten glauben. Und also einschließlich mir immer noch, also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich immer zu wenig dafür veranschlage, aber dass man am Ende einen Festpreis hat, der sich auch rein technisch begründen lässt und wo man Zahlen und Fakten für hat. Und dann geht man nämlich los, erfasst die Zeiten und jetzt trifft die Annahme auf die Realität. Also man guckt, wie viel Zeiten habe ich wirklich gebraucht und wie viel habe ich geschätzt und was davon abweicht, nach unten oder nach oben. Das kann man für sich ja wunderbar in den nächsten Auftrag nehmen als Erfahrung, als Wachstumspotenzial, als Änderung.
Da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, also erstens das Angebot, diese detaillierte Schätzung ins Angebot mit aufnehmen, immer.
Ja.
Und Stunden abziehen vom Festpreis. Ein Festpreis ist ein geschätztes Produkt mit bestimmten Anforderungen, die man begreifen konnte. Wenn ihr anfangt, ich mache jetzt mal ein Programmierbeispiel, weil das immer am leichtesten ist. Ihr fangt an, ihr sollt ein Kontaktformular einbauen und am Ende kommt dann der Kunde um die Ecke, okay, passt, ich habe jetzt hier 722 Inputfelder, die ausgeführt, die umgesetzt werden müssen im Kontaktformular. Ja. Bewegt ihr euch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit außerhalb des vorher transparenten Anforderungsplans. Mhm. Ein Festpreis ist dann nicht mehr keine Grenze mehr. Ihr könnt dem Kunden sagen, nein, das war so nicht geplant. Ja. Das steht auch in der Schätzung nicht drin. Hier müssen wir nachverhandeln. Mhm. Und dann ist das Stundentracking extrem wichtig. Wenn ihr merkt, hey, ich bin bei 120%, dann sagt dem Kunden, hey, ich bin bei 120%, wir können das nicht weitermachen. Wird auch für gewöhnlich angenommen.
Man hat auch die viel besseren Karten, wenn man in so ein Gespräch reingeht, wenn man Nachvollziehbarkeit hat, als wenn man sagt, Lukas, wir haben doch neulich in dem Meeting, hatte ich es ja schon mal angesprochen, ich bin jetzt schon ein bisschen drüber hier, wie sieht's aus, können wir da mal ein bisschen nochmal preislich, da nicht so anfangen, sondern sich eher dann hingehen und sagen, guck mal, ja, ich habe hier meinen Stundennachweis von letzter Woche. Ja. Ab dem Donnerstag war der Marker erreicht, wo das, da habe ich das Volumen, was ursprünglich besprochen war, absolviert gehabt. Das kann ich hier belegen, ja, anhand der Commits, keine Ahnung, was auch immer ihr in eurer Arbeit macht, sollte sich irgendwie belegen lassen natürlich. Und das, die Zeit, die danach erfasst wurde, die ist schon on top. Am besten kommuniziert man natürlich vorher schon und redet, bevor man jetzt, ja, einfach weiterarbeitet. Aber grundsätzlich, jede Zeit, die ihr bucht, ist nachvollziehbar und kann relativ gut im Nachhinein diskutiert werden. Für euch selber ist es im besten Fall nur, und im schlimmsten Fall ist es dann halt für den Kunden, wenn es wirklich Konflikte, ja, gibt oder sowas. Ihr habt die besseren Karten, wenn ihr das nachweisen könnt.
Muss man übrigens dazu sagen, also mein Tool benachrichtigt mich, wenn 80% des Projektbudgets erreicht sind, kriege ich automatisch eine E-Mail mit aufpassen jetzt. Und ab dem Zeitpunkt kommuniziere ich auch nochmal verstärkter. Ja. Und dazu muss ich auch sagen, ich schicke Stundenreports grundsätzlich mit der Rechnung raus. Also ich, ja, weise immer alle getanen Stunden. Mhm. Die Stunden sind übrigens gerundet.
Möchte, okay, auch nochmal dazu, das sagen, ist auch wieder so individuelle Sachen. Ist, da, ja, muss man, genau, sich ein bisschen einarbeiten, ne? Ob man was für eines Bestes ist. Ich würde vielleicht noch dazu ergänzen, dass man seinen. Achso, wolltest du noch was sagen? Du siehst so aus, als
wenn. Ich wollte nur zu den Runden noch, ja, was sagen. Also Stundenrunden macht Sinn, weil man nie, also das ist psychologisch überhaupt nicht möglich, wenn, ja, der Kunde anruft, ihr startet den Timer,
ja,
könnt ihr danach nicht auf die Minute genau in die Aufgabe zurückspringen, die ihr vorhattet. Ja. Ihr werdet immer ein paar Minuten brauchen, ja, um euch wieder umzudenken. Und die stellt man auch in Rechnung. Warum nicht? Der Kunde hat sich ja einfach so gemeldet, ohne Vorwarnung. Mhm. Selbst schuld. Ich mache auf 30 Minuten genau, das ist manchmal zu viel, da korrigiere ich auch im Nachhinein immer meistens noch viel, weil eine Minute dann auch 30 Minuten sind, ist natürlich nicht fair, aber, ja, aber man kann auch Viertelstunde genau oder sowas machen.
Hier auch wieder, was, ja, ich gern vorher gewusst hätte, sowas in die AGB reinschreiben und vorher kommunizieren. Ja. Das war kein Oder, sondern wirklich ein Und, weil nur weil es in den AGB steht, die Leute und AGB sind ja immer so eine Sache, ich glaube, das lesen, ja, sich viele nicht durch, und es ist aus Verbrauchersicht und auch aus Kundensicht immer cooler, wenn man es sowohl nochmal gesagt bekommt, weil klar, seid ihr dann nachher rechtlich vielleicht auf der richtigen Seite und sagt, ich stand ja drin und so, aber Konflikte da vermeiden, wo sie entstehen können, also vielleicht kommunizieren, so und so rechne ich ab, das sind meine Konditionen. Vielleicht will euch der Kunde auch seine Kondition aufdrücken, da muss man dann immer schauen, ob man das möchte. Manche Kunden geht es nicht anders, aber da vielleicht nochmal so als grundsätzliche Sache, was ich eben noch sagen wollte, dass man sein Abrechnungsmodell gut kennt und weiß, wann welches einzusetzen ist. Ja. Da kann man sich ein bisschen mit beschäftigen, gibt es auch Podcast-Folgen hier, zu im Freelancer-Podcast, aber zu wissen, wann ist ein Festpreis am besten, also beispielsweise bei Projekten, die gut abschätzbar sind, wo man weiß, festen Rahmen, festen Zeit, Start- und Endzeitpunkt, wann ist ein Stundensatz das Beste, weil zum Beispiel das Projekt in Softwareprojekten ist es einfach manchmal utopisch, mit Festpreis zu arbeiten, weil, ja, das ist ein laufender Prozess, es kommen Dinge dazu, du kannst es niemals abschätzen. Viel Spaß, dich dahin zu setzen und das ganze Projekt von, ja, Anfang bis Ende abzuschätzen und da dann am Ende richtig zu liegen, also.
Ja, und vor allem dann auch noch genommen werden und das dann auch bezahlt bekommen, die Zeit.
Ja, genau. Also wenn du da eine realistische Schätzung machst, dann sagen die Leute, ja, also dann lieber sagen, hier ist mein Stundensatz, und wir können das gerne einfach, dann hat der Kunde hat einen laufenden Überblick, was ihn das kostet. Du hast einen laufenden Überblick, dass du wirst bezahlt, egal ob du, ne, ob das gerade, ja, sinnvoll ist. Du bist ja, manchmal ist es ja auch, gerade in Softwareprojekten oder Projekten, wo du als kleines Rädchen, sage ich mal, im Getriebe bist. Also je größer das Getriebe eigentlich ist und je kleiner du als Rädchen, umso besser ist es eigentlich, wenn man nach Stunden abrechnet, weil du wirst nicht bestraft für die Fehler des Projektmanagements, ja, wenn welche gemacht werden. Genau. Ne?
Das ist auch noch, das bin ja immer ich, der dann.
Du bist das, der die Fehler macht und die Freelancer, genau, die dann alle weinen und sagen, oh, die Schätzung war ganz anders.
Nee, ich bin immer der dafür gehauen wird, wenn es da drüber geht. Okay. Ich muss immer die Projektbudgets im Blick behalten.
Okay. Aber ja, also das sind, glaube ich, so Sachen, die, ja, die hätten mir viel Nervkram erspart, die wir jetzt gerade in den letzten 10 Minuten so gesagt haben. Das sind schon, ja, Dinge, die für viele Konflikte gesorgt haben. Alles riesige Themen, die man sich nochmal unterhören kann, also einlesen, wollte ich jetzt sagen, aber in dem Fall jetzt vielleicht eher hören beim Podcast. Und ja, Controlling Reporting, würde ich sagen, ist damit von der Liste. Ne?
Wir sind ja auch immer offen für Anfragen. Dann haben wir auch wieder eine Idee, was für ein
Thema. Also themenmäßig, ja, ja. Haut raus.
Sollte es noch Klärungsbedarf geben, gerne schreiben.
Genau. Work-Life-Balance, wichtiger Punkt. Da kann ich mal sagen, was mir dazu sofort in den Sinn kommen würde. Und das ist, sich die klaren Zeiten setzen, wann Feierabend ist und wann Arbeitszeit. Die ersten Monate meiner Selbstständigkeit gab es da nicht wirklich einen Unterschied zwischen. Also ich habe immer auf E-Mails geantwortet, außer jetzt ganz spät in der Nacht oder so, aber wenn jetzt um 9:30 oder so noch eine Mail reinkam und ich war jetzt gerade am Handy oder so, dann habe ich die halt noch beantwortet. Und das haben sich meine Kunden relativ schnell auch gemerkt. Und dann gab es auch so andere, ja, wir können ja über WhatsApp schreiben, gerade weil am Anfang hat man noch so mit so Privatkunden zusammengearbeitet, die dann ein Startup gründen und so, und das ist dann alles ein bisschen lockerer und verwechselt dieses Lockere gerade im Startup-Bereich nicht mit die Leute sind locker, wenn es um Geld und Zeitfragen geht. Die Leute sind locker, was die Kommunikation angeht. Das ist am Ende des Tages urkonservativ bei vielen Startups, weil es am Ende ums Geld geht, und wenn es ums Geld geht, da hört auch die Nerf Gun und der Tischkicker und der Obstteller in der Küche, bringt dir da auch nicht mehr viel dann. Also, das ist halt wirklich, ich würde sagen, von vornherein klare Grenzen setzen, was Kommunikation angeht bei Kunden. Also bei WhatsApp wird nicht geschrieben, es gibt klare Messenger, keine Ahnung, Slack und Gmail oder E-Mail halt, also ne, E-Mail-Kontakt und Slack. Es gibt klare Zeiten, zu denen eine Antwort erwartet werden kann, und ja, es gibt klare Zeiten, wo man auch einfach mal Pause macht von seiner Selbstständigkeit.
Ja, finde ich total wichtig. Ja, also genau das war auch mir so ein bisschen Gedanke beim Schreiben dieser.
Habe ich dir schon alles vorweggenommen, ne?
Nee, okay. Ich kann es so ein bisschen erweitern. Okay. Also ich finde, an den Finanzen, die um so mich rumspringen und so, also natürlich gibt es immer gute und sehr schlechte Beispiele. Ja. Und bei den schlechten ist genau das Thema, dass ich weiß nicht, was die ganze Zeit machen, aber aus irgendeinem Grund sind sie immer im Stress. Und ich fand es ganz witzig, weil ich in diesen 4 Monaten, ich glaube, ich hatte noch nie so einen entspannten Alltag.
Ja.
So, das war krass. Und das ist eben ein Riesenthema, dass man sich selbst sagt, okay, jetzt ist mal Feierabend. Ich mache das ein bisschen anders, muss ich dazu gestehen. Ich habe keine festen Arbeitszeiten. Also ich fange meistens schon fest an einem bestimmten Zeitpunkt an.
Ja.
Das mache ich immer. Mhm. Da mache ich dann meistens so mein Bürokram. Also die erste halbe, dreiviertel Stunde am Tag, so um 8 Uhr morgens, einfach nur, damit ich aus dem Bett auch hochkomme und mal starte und nicht direkt beim Kundenmeeting. Okay. Aber es passiert auch nicht selten, dass ich dann einfach sage, nee, jetzt habe ich einfach gerade überhaupt keinen Fokus und Bock. Dann sage ich auch einfach, wenn ich natürlich zu dem Zeitpunkt keine Termine habe, dann gehe ich einfach raus. Also dann arbeite ich lieber nachts weiter, als jetzt irgendwie, wenn ich mir wiederum von 8 Uhr sage, ich arbeite von 8 bis 17 Uhr,
ja,
dann habe ich ja wieder das Thema, dass ich, da hätte ich auch angestellt bleiben können.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das würde ich vielleicht auch noch ergänzen zu meinem, also ich meine nicht damit, dass man sich jetzt eine feste 9-to-5-Routine schaffen muss, sondern eher so dieses, dass es klare Grenzen gibt, wann der Kunde mit einer Antwort rechnen kann und so. Dass der, zumindest für den Kunden intern kann man ja machen, wie man will. Also ich kann ja auch von mir aus noch nachts arbeiten, wenn ich dafür dann ich habe den ganzen Vormittag für mich. So. Also Work-Life-Balance misst sich, finde ich, nicht daran, dass man um 9 Uhr im Büro ist und um 18 Uhr zu Hause sozusagen, sondern das misst sich eher daran, dass man klarere Auszeiten hat, in denen auch wirklich der volle Fokus auf der Auszeit liegt und klare Zeiten, wann gearbeitet wird.
Ja, voll. Definitiv. Also da ist die Abgrenzung auch wichtig. Da gibt es auch unterschiedliche Stufen, finde ich. Es gibt Menschen, die brauchen auch extra 2 Handys. Das brauche ich zum Beispiel 0. Ich kriege auf einem Handy auch wirklich immer die Benachrichtigung. Das stört mich aber auch überhaupt nicht. Ich mag das aber eigentlich ganz gerne, zu wissen, was los ist. Ich antworte dann nicht, aber ich sehe es. Und dazu kommt noch ein zweiter Punkt. Es ist nie so wichtig, dass man sofort antworten muss.
Nee, selten. Es sei denn, du hast gerade Freitagabend das Deployment verhauen und
die Live-Instanz läuft nicht mehr. Auch.
Dann sollte man vielleicht direkt antworten. Aber.
Ja, klar, es gibt natürlich diese, aber auch wenn dringend dasteht, ist ein Werktag Bearbeitungszeit noch völlig im Rahmen.
Ja, ja. In den meisten Fällen ist es nicht so wichtig.
Ja, wirklich. Ich hab mal das Experiment gemacht. Nach dem Urlaub, 2 Wochen war ich weg, hatte wirklich, ich glaube, 280 E-Mails oder so. Klar, da waren ein paar Newsletter dazwischen, aber es waren auch unfassbar viel Schrott dabei.
Ja.
Und ich habe mir das angeschaut, da hatte schon wieder nur Termine, habe einfach wirklich diese 180 komplett gelöscht.
Ja, das ist radikal. Oh. Ich hätte vielleicht nochmal sehr genau geguckt, ob da was, weiß ich nicht, letzte Mahnung oder so zwischen ist, aber...
Ach, das wird dann schon, also letzte Mahnung, da müsste ich ja schon mal 2 bekommen haben.
Naja, 2 Wochen.
Meistens vorhin 2 Wochen.
Ja, ja. Ja gut, die Mahnintervalle sind wahrscheinlich größer, das stimmt.
Ja, das ist tatsächlich, also das hätte ich mitbekommen. Und es waren halt hauptsächlich, rübergespurt habe ich schon mal kurz, aber wirklich nicht lange beschäftigt und habe mir dann so gesagt, okay, wenn es so wichtig war, dass ich damit gestört werden wurde, auch während meines Urlaubs, und es nicht an jemand anders gegeben wurde, also unbedingt ich machen muss, der wird sich schon nochmal melden.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit, wenn du nicht auf dem Anrufbeantworter quatscht, war es nicht so wichtig, ne? Also ja. Dann, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man einfach nur, das wieder nicht zu ideologisch sehen. Also viele Leute fangen dann wieder an und stürzen sich direkt in so eine Ideologie und sagen, nein, das muss zu den Zeiten so und so sein und das hat so und so. Dann ist es ja schon wieder nervig. Also macht euch da nicht so diesen Kopf draus. Es soll ja am Ende des Tages eine Balance sein. Und Balance sieht ja für jeden anders aus. Und ich glaube, man spürt für sich sehr gut, ob man gerade in Balance ist oder nicht. Einige Leute sind Arbeitstiere, die sind glücklich, wenn sie so und so viele Stunden am Tag. Also das ist gar nicht der Ansatz zu sagen, hör auf zu arbeiten um die Uhrzeit oder mach nur so und so viele Stunden, sondern mach halt eine Balance, die für dich halt auch sustainable ist, um das mal so wieder...
Ja. Ja, womit man sich wohlfühlt, gell?
Nachhaltig, also. Genau. Was das nachhaltig ist, was dich auch noch die nächsten 5 Jahre selbstständig sein lässt. Es sei denn, du bist jetzt hier für ein Jahr Selbstständigkeit gekommen, um dann wieder im Burnout zu landen und dann sie vielleicht, also ja, also das ist ja auch die Frage, warum ist man in die Selbstständigkeit gegangen, ist ja ganz wichtig an dem Punkt, wenn du zum Beispiel in die Selbstständigkeit gegangen bist, weil du mehr Zeit für deine Familie haben willst und plötzlich gehst du die ganze Zeit nur, auf deine Kundenmails ein und bist eigentlich mit dem Kopf nur noch bei der Arbeit, dann ist ja auch irgendwas schiefgelaufen, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Sehr gut.
Ja.
Gut. Ich finde, das ist der Punkt Mindset zusammen, auch fast abgearbeitet, oder? Also ja, du hast dieses Schimpfwort Mindset haben wir jetzt noch auf der Liste. Also ich habe das, glaube ich, aufgeschrieben. ich wollte gerade sagen, du hast das, nee, ich war das. Ich meinte damit aber auch mehr so diese Einstellung, was ich gerade angesprochen habe, sich zu überlegen, warum bin ich selbstständig geworden? Also sich seine Gründe sehr klar vor Augen zu führen, auch immer wieder. Weil es gibt garantiert viele Zeiten, wo man auch den Tag verflucht, dass man selbstständig geworden ist, weil es gibt einfach Ups und Downs und Selbstständigkeit ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Und dass man sich in solchen Momenten auch genau daran erinnert, was der Grund dafür war. Und sich aber auch immer wieder regelmäßig darauf abklopft, ob das im Moment noch so erfüllt wird, was der ursprüngliche Grund war. Das ist auch eine Sache, auf die ich mich regelmäßig selber prüfen muss. Macht das eigentlich noch so Spaß? Ist es eigentlich noch wenn der Beweggrund zum Beispiel war Selbstverwirklichung, dann sollte man sich auch regelmäßig selber hinterfragen, ob Selbstverwirklichung immer noch etwas ist, was man da jeden Tag macht, nennen kann. Und ich glaube, da tappt man sich vielleicht irgendwann bei, dass es das nicht mehr ist und dann muss man einfach gegensteuern. Das heißt ja nicht, dass man zurück ins Angestelltenverhältnis muss oder dass es so jetzt nicht, dass es dieses Modell nicht weiter sein kann, aber dass man zumindest schaut, wie kann ich vielleicht meinen Arbeitsalltag wieder mehr in so eine Richtung bewegen.
Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, das würde ich ganz gerne noch von der anderen Seite beleuchten. Mhm. Und zwar, wenn man sich generell schwer tut, es gibt Menschen, habe ich jetzt gerade wieder einen Fall gehabt im Bekanntenkreis, selbstständig gemacht und konnte nicht mehr schlafen, hat nicht mehr ordentlich gegessen, weil der Stress zu viel war. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Das
passiert. Naja, in Ordnung, klar, kann in Ordnung.
Aber es ist in Ordnung, dass einem das passieren kann. Das kann passieren.
Ja,
ist ein Zeichen dafür, also erstens kann es ein Zeichen dafür sein, dass man einfach noch nicht bereit ist, auch mental das Ganze anzugehen. Also selbstständig sein heißt auch, man ist selbstverantwortlich, das ist ein wichtiges Thema.
Ja.
Das darf man nicht vergessen, man kann das auch nicht erzwingen, immer. Dann ist manchmal auch ein Schritt zurück oder nochmal eine neue Perspektive sinnvoll. Mhm. Man muss es nicht mit Krampf im ersten Versuch direkt durchziehen.
Mhm.
Und sich dann mit Leuten zu unterhalten oder dann erst, also sich wirklich Hilfe zu suchen, wenn es dann wirklich schlimm wird. Aber wirklich erstmal auch zu sagen, okay, passt das Mindset hier auch mit den Anforderungen gegenüber. Wie gesagt, wenn du dann Burnout hast, nach 2 Wochen hast du auch nichts davon. Dann geh lieber nochmal zurück in eine Anstellung, zum Beispiel auf ein Jahr, wenn es notwendig ist, oder such dir eine andere Perspektive, als dann durchziehen zu wollen.
Ey, aber du konntest 2 Wochen richtig geile Posts auf LinkedIn machen darüber, wie produktiv du bist und 4 AM Club und alles. Da ist das Burnout auf jeden Fall wert.
Wir hatten doch vor Jahren mal die Folge, wie hieß es, zwischendurch Unternehmer sein, nochmal so auf cool?
Solopreneur?
Ja, genau.
Also es ist schon noch was anderes als Unternehmer sein, aber ja.
Ja, aber der Begriff war auch mal cool. Der ist auch schon wieder uncool geworden, oder? Ich glaube, der
ist. Nö, es beschreibt eigentlich Unternehmertum als Einzelperson. Also kann sein, dass es uncool geworden ist. Ich benutze ihn trotzdem.
Es gab so einen Hype und dann
wieder. Ja. Also, ich hab's auf LinkedIn gemacht. Klar, es ist ja immer so, ne?
Alle Entrepreneurs.
Es ist so wie Begriffe wie digitale Nomaden und sowas, die haben auch so ihre Trending-Zeit und so nicht hinter sich, aber auf jeden Fall.
Übrigens, gerne mal eine Frage in die Runde, vielleicht kann die mir jemand beantworten. Wenn man ein Einzelunternehmen aufmacht, auch wenn es eine GmbH ist und man nur alleine ist, wieso nennen sich dann Leute CEO und nicht im eigentlichen Berufsleben?
Ja, also das, ich verstehe, wo das, also man ist halt stolz darauf, dass man jetzt.
Ja, aber rein von der Vermarktung her.
Ich habe das am Anfang auch gemacht. Wo wir bei Dingen sind, die ich heute anders machen würde. Hast du? Ich habe in der 2-Leute-GbR mich CEO genannt, ja klar. Auf der Visitenkarte. Aber da war ich auch 16 vielleicht zur Verteidigung. Also erste Firma war eine GbR und da habe ich mich CEO genannt, ja.
Stand auch in der Sie wissen, er war damals krasser Prolet und mit seinem AMG durch die Hatte gefahren.
Ja, okay, das habe ich nicht gemacht, aber man ist halt, also ne, der eine ist dann CEO und der andere ist dann irgendwie, keine Ahnung, Chief Technical Officer oder so. Okay.
Dem gebe ich auch völlig recht. Also bei CTO hast du ja auch wieder eine Berufsbeschreibung mit dabei. Bei CEO ist es immer so unaussagekräftig. Ich finde, das ist auch teilweise schwieriger, jemanden zu vermarkten.
Das ist halt der Typ, der die Entscheidung trifft, Lukas.
Genau, aber ich habe das letztens gesehen von einem, also der hätte IT-Spezialistin schreiben können oder IT-Chef oder sowas.
Heute, ich finde es sympathischer, also ich schreibe jetzt bei mir immer nur noch Gründer drunter.
Das ist zum Beispiel auch cool.
Also, weil, keine Ahnung, also es beschreibt für mich die eierlegende Wollmilchsau, die ich in dem Moment dann bin. Also voll. Supporter, Mitarbeiter für alles und Design, Marketing, Head of irgendwas. Aber ohne, dass es jetzt irgendwie so aufgedingst hat, weil CEO würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ne? Würde ich eher sagen, CEO ist jemand, der dann vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter hat. Klar, die Funktion ändert nichts an der Mitarbeiteranzahl, aber ja, kann jeder machen, wie er will. Ich finde, das muss man gar nicht so verurteilen.
Nee, um Gottes Willen. Also wie gesagt, es ist nur für dich selbst.
Nee, ich weiß, was du meinst. Also, aber ja. Das passt gut ins Format rein, was wir heute anders machen würden, weil das würde ich auf jeden Fall anders machen.
Ich habe mich damals schon auch Geschäftsführer genannt. Ich würde, also das war jetzt ein richtiges
Geschäft. Geschäftsführer, es geht, finde ich sogar noch, weil das beschreibt, ja.
Naja, ist ja im Endeffekt nur die englische Übersetzung.
Fast. Ja, ich weiß.
Also ich habe schon auch damals Sachen gesagt. Gut, ich war auch, 17,5 oder 18 oder sowas. Aber doch, also,
früher angefangen.
Also da gibt es auch Videos, die will ich nicht nochmal abspielen.
Kramt sie raus und schickt sie. Was haben wir noch auf der Liste? Weiterbildung. Das ist ein gutes Thema. Sag mal, was du dir da aufgeschrieben
hast. Wichtig. Weiterbildung ist aber richtig wichtig, vor allem, weil man dazu neigt, als Freelancer in seiner Bubble zu sein. Also es passiert immer auch im Unternehmen, aber gerade als Freelancer, man ist dann so in seinem eigenen Alltag und kriegt nicht mehr mit, was der Stand der Dinge ist.
Ja.
Bei Programmierern, Designern, überall dasselbe. Da gibt es einen ganz klaren Punkt, vernetzen. Mhm. Also muss nicht mal die eigene Branche sein, das würde ich nicht mal sagen. Ich finde gerade Transferwissen aufbauen ist ein extrem wichtiger Punkt, um immer selbst auch aktuell zu bleiben. Aber auf Events gehen oder von mir aus jeden Tag 5 Medium-Artikel lesen oder Austausch in der LinkedIn-Gruppe, in irgendwelchen Foren, weiß ich nicht. Aber man sollte auf jeden Fall Wege finden, die außerhalb seiner Bubble neues Wissen reinbringen können.
Ja, auf jeden Fall. Es passt jetzt, wir haben jetzt halt nur noch diese Kategorie so richtig dafür, deswegen packe ich das da jetzt auch mit rein. Es passt jetzt nicht so richtig zur Weiterbildung. Also ich würde auf jeden Fall unterschreiben, sich auch eine klare Zeit nochmal für Weiterbildung zu schaffen, weil die passiert nicht von alleine. Das glaube ich, im Angestelltenverhältnis hat man dafür noch vielleicht gezielter Zeiten für, also zumindest kenne ich das noch so, dass man dann Konferenzbesuche auf Firmenkosten vielleicht hat oder generell so Weiterbildung in Form von internen Talks oder so. Das ist halt im Freelancertum alles wieder wie immer in der Selbstständigkeit eigenverantwortlich. Und da sich auch klar zu sagen, okay, ich möchte im Jahr so und so viel Stunden in die Weiterbildung investieren, vielleicht auch das und das Budget dafür aufwenden und es sich dann auch darauf committen und sagen, okay, das wird jetzt diese Stunden werden jetzt investiert in Form von, ich besuche die und die Konferenz oder ich muss ja gar nicht, es muss auch nicht immer was sein, was kostenpflichtig ist. Du kannst ja auch einfach online ein Webinar reinziehen oder an vielen kostenlosen Angeboten teilnehmen, nebenbei einen Podcast hören und so.
Den Freelancer-Podcast reinziehen, jede Folge.
Ich würde halt nur sagen, weil wir das Thema eher so ist, was wir heute anders machen würden, ich würde mir früher klarere Pläne machen, wie so ein Lehrplan, was ich dieses Jahr lernen möchte, weil man merkt schon recht schnell den, oh Moment, ich bin nicht mehr so ganz am Puls der Zeit. Freelancertum ist nichts, wo man sich auf seinem Gelehrten ausruhen kann. Da kommst du nicht fertig. Also wie immer gibt es die Ausnahme. Es gibt irgendwelche Branchen, die jetzt zuhören, die sagen, nee, Quatsch, ich kann mich darauf ausruhen. Aber die Mehrheit muss sich weiterbilden, sonst ist sie im nächsten Jahr nur noch, es ist sie weniger gefragt und im Jahr darauf noch weniger und irgendwann ist sie gar nicht mehr gefragt. Und dann, wenn du dich ausruhen möchtest auf dem Gelehrten, dann wird Achtung, Disclaimer, gibt auch Branchen, auf die das nicht zutrifft, aber die meisten werden kein Freelancer, weil da kannst du das am allerwenigsten leisten. Im Angestelltenverhältnis auch schon nicht so, aber da geht das vielleicht, wenn du eine Firma erwischt, wo du immer nur die ganze Zeit mit dieser Technologie Maintenance-Sachen machst oder so. Im Freelancertum wüsste ich nicht, wo das langfristig so gut gehen kann, wenn du dich nicht weiterbildest.
Also gerade der Punkt Langfristigkeit ist da, glaube ich, spannend. Also das ist, glaube ich, in jeder Branche gibt es eine Halbwertszeit, ja. Dann ist es vorbei. Ja. Und finde ich übrigens super Punkt. Ich würde sogar noch dazu sagen, ich bin so weit gegangen in meiner Stundensatzberechnung, dass ich gesagt habe, ich nehme meine Urlaubstage plus, ich glaube, 4, 5 Tage habe ich einberechnet für Weiterbildung.
Ja.
Einfach mit in den Stundensatz einberechnet.
Hast du feste Urlaubstage dir gemacht für deine Selbstständigkeit?
Also dafür, dass ich sowieso meistens so mache, wie ich es dann doch möchte. Aber ja, ich hab sogar mal luxuriöse 30 Stück reingeschrieben. Mhm. Und da hat mir dein Stundensatzrechner aber einen Stundensatz ausgespuckt, den ich, glaube ich, wenig verkaufe. Also ich habe auch alles rein. Völlig übertrieben.
Die Realität ist hart, Lukas.
Ja, da fiel mir auf, okay, das kriege ich so nicht hin. Ja, ja. Ich habe dann ein bisschen weniger genommen, aber klar.
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man da sich nicht irgendwie ein Budget von Urlaubstagen setzen muss. Also dafür bin ich auch nicht Freelancer, dass ich am Ende des Tages mir dann sage, okay, jetzt hast du noch 2, die musst du jetzt nehmen oder die nimmst du jetzt nur 2. Wenn ich der Meinung bin, es gibt jetzt Bedarf für Urlaub oder es bietet sich eine gute Gelegenheit, dann mache ich das. Weil das ist,
wichtig,
ja, ist die Freiheit eigentlich, die man da hat.
Ja, definitiv. Wichtig ist dabei aber, man sollte die 20 gesetzlichen, die ein Arbeitnehmer hat, auch nicht unterschreiten.
Nee, also sich nicht anfangen, also klar, ja. Wenn du eh nicht so der Urlaubstyp bist, es gibt Leute, die sitzen am Strand und bereuen schon wieder und wollen schon wieder zurück in ihren Arbeitsplatz, aber ich glaube, insgesamt ist es schon wichtig, dass man sich seinen Urlaub auch nimmt.
Ja,
dieses im ersten Jahr durchhasseln kenne ich auch von vielen Freelancern, dass die sagen, ja, erstes Jahr muss durchgezogen werden, erstmal was aufbauen und so, und ich kann auch verstehen, woher das kommt. Glaube aber, dass es für die meisten Leute nicht so nachhaltig ist. Im ersten Jahr legst du das Fundament für so vieles, nicht nur für deinen finanziellen Erfolg, sondern auch für dein mentales Durchhaltungsvermögen. Und es bringt dir auch nichts, wenn du dann deine, weiß ich nicht, ja, lass es irgendwie 80 Stunden sein, die du jetzt mehr abrechnen konntest, dadurch, was ja erstmal viel klingt, aber wenn du dann dadurch im Burnout landest, weil du so durchgezogen hast oder irgendeine Form von mentaler Überlastung und dann plötzlich sagst, okay, jetzt bin ich erstmal 4 Monate weg vom Fenster, weil jetzt bin ich komplett dysfunktional. Das rechne mal auf deinen Stundensatz hoch und dann merkst du halt, wie eine schlechte Entscheidung, also es ist schon ökonomisch eine schlechte Entscheidung. Persönlich sich auszubeuten ist immer eine dumme Entscheidung, aber ökonomisch kannst du es auch begründen.
Definitiv, also es muss ja nicht mal das Burnout sein, es kann ja auch wirklich sein, man ist öfter krank im Jahr darauf, man hat weniger Spaß daran, man ist weniger gut, man ist weniger belastbar, man lässt es mehr schleifen, also wenn du im nächsten Jahr dafür deutlich mehr schleifen lässt, dann hast du auch 2 Jahre eigentlich.
Und das ist so schade, wenn du die Selbstständigkeit dann so in Erinnerung behältst, dass du sagst, okay, es war selbstständig, daher kommen halt auch diese Schaudergeschichten, weil die Leute dann auch an den falschen Stellschrauben drehen, ne? Es kommen keine Kunden rein, okay, ich muss jetzt das Wochenende noch und so weiter. Das ist halt nicht die Stellschraube, an der du drehen musst. Also mehr Zeit ist nicht gleich mehr Umsatz.
Ich würde fast sagen, die Tipps, die wir in dieser Folge gesagt haben, wenn man die alle befolgt, dann braucht man das alles gar nicht machen. Dann hat man genug Urlaub im Jahr.
Leute, und jetzt, wenn ihr noch da Bedarf habt, dann kommt in unsere Mastermind-Gruppe rein. Da kriegt ihr für 150 Euro am Tag die geilsten Tipps.
20.000 Euro.
Hast du gemerkt, wie ich es auf Tag hochgerechnet habe, damit es ein bisschen günstiger wirkt, ne?
Ja, klar. Ist geil. Ich finde es super. Anmelde-Link auch mal in die Description, kein Stress. Wir haben noch 7 Plätze frei, bitte denk dran.
Achso, genau. Ich habe so einen Counter geschrieben, der immer so nur noch 6 und dann, wenn du die Seite neu lädst, dann ist er wieder auf 7.
Ja, wir machen dann auch so Namen rein, so Max Schuster aus Hamburg hat gerade gekauft.
Es gibt gute Angebote da diesbezüglich, aber bewertet und lasst euch die Zeit, wenn ihr sowas in Anspruch nehmen wollt, bewertet es sehr, sehr genau und guckt euch an, wer euch da verkaufen will, also was hat die Person schon gemacht, was ist die Qualifikation, dass die euch jetzt erzählen will, wie ihr erfolgreich selbstständig sein wollt.
Danke,
Und wenn die Person damit erfolgreich geworden ist, dass die Kurse verkauft hat, dann ist vielleicht nicht der beste Marker dafür, dir das zu erklären, es sei denn, du willst lernen, wie man Kurse verkauft.
Ja, definitiv. Danke, dass du das gesagt hast. Das war jetzt... Ach,
jetzt haben wir uns nochmal den Frust über Coaches von der Seele geredet.
Ja, wirklich. Seit Jahren beobachte ich das.
Nee, wie gesagt, gibt gute, gibt schlechte. Das ist noch vielleicht so, ich bin selber nicht in der Lage, also es ist jetzt keine selbst betroffene Story sozusagen, dass ich sage, ich bin auf einen schlechten Coach reingefallen oder sowas, aber ich glaube, was ich sagen kann, ich habe auch viel an E-Learning-Content konsumiert, der jetzt einfach total, die Zeit hätte ich mir einfach sparen können. Also auch das kritisch hinterfragen. Wenn euch der Podcast hier nicht taugt, dann hört ihr ihn nicht. Also das redet euch nicht ein, dass ihr dann, nur weil ihr Content zu dem Thema hört, was gemacht habt. Die Arbeit fängt sozusagen ja jetzt erst nach der Folge an. Also wenn ihr jetzt gehört habt, dann habt ihr hoffentlich vielleicht einen Input von uns bekommen und sagt, okay, die haben mich jetzt hier nicht nur eine Stunde vollgesülzt mit ihren Angeboten, sondern haben mir hoffentlich irgendwie eine Inspiration gegeben für meine Selbstständigkeit. Und davon könnt ihr dann hoffentlich in die Umsetzung kommen, wie man so schön sagt.
Vollgesülzt. Sind wir jetzt vom Startup-Slang rübergewechselt zum Hamburger Umland?
Ist das Hamburgisch?
Vollgesülzt. Das klingt schon norddeutsch.
Okay, kann sein. Es gab nochmal irgendwie so eine Sache, die ich für eine Anzeige eingesprochen habe und du mir gesagt hast, dass du dir das Wort überhaupt nicht sagt und ich musste das dann nochmal neu ansprechen, weil...
Echt?
Ja, ich weiß, ich erinnere nicht mehr was, aber da habe ich das erste Mal so richtig, das ist aber auch einfach, ne, du Münchner, ich Hamburg, also ne, Norddeutscher, das ist einfach keine, also die Überbrückung kulturell ist schon sehr groß, die wir hier leisten müssen.
Wir wissen ja, dass die Münchner deutlich offener sind, also die akzeptieren ja auch stimmt. Mal so einen Hamburger, wenn die Hamburger ja wiederum direkt zu jedem sagen, ne,
ja, ja, raus
wieder ab, ciao.
Ja, das stimmt.
Und Moin, das weiß ich, das wurde auch sehr viel gesagt.
Ja gut, Moin ist ja wohl deutschlandweit beliebt, oder?
Ja, Servus.
Okay, das sagen sie aber nur bei euch. Moin ist, glaube ich, international, nein, nicht international, aber zumindest national relativ geläufig. Okay, lass uns nicht abschweifen, die Folge ist bisher so on point, jetzt, also thematisch, lass uns noch den letzten, das letzte.
Ich weiß nicht, sollen wir das noch machen? Ich meine, wir haben...
Ja, wir haben es eigentlich, das wäre jetzt nur eine Werbeveranstaltung für Goodlands geworden, also Tools und Infrastruktur, was kann man sich anschaffen, von uns die Empfehlung, ich glaube, Lukas, du kannst es auch unterschreiben, Goodlands, wenn ihr ein Tool sucht für eure, allgemein würde ich sagen, wenn es nicht Goodlands wird, nehmt euch ein Tool, was euch ganzheitlich unterstützt, das wäre, glaube ich, meine Empfehlung. Man kann sich das aus verschiedenen Tools zusammenbauen, aber für mich, ich habe genau diesen Ansatz am Anfang probiert, daraus ist auch die Gründung von Goodlands entstanden, weil mir das eben überhaupt nicht getaugt hat. Dass man so verschiedene Tools und dann muss man das immer so halb synchronisieren und dann muss der Kunde darüber überführt werden und dann muss, also eine Infrastruktur, mit der ihr gerne arbeitet, die euch jetzt nicht, wo ihr jetzt sagt, oh, jetzt habe ich da keinen Bock mehr, jetzt muss ich da den Kunden wieder raussuchen und die Daten, schafft euch ein Setup, was euch zu jeder Zeit wichtige Informationen bereitstellt, also welcher Auftrag, wann war das, wer war da involviert, wann habe ich welche Zeit darauf gebucht, wann habe ich die Rechnung gestellt, wann habe ich es versteuert, wie ihr das abbildet, am Ende eure Sache, logischerweise. Macht einfach was euch da kein Hindernis ist, sondern eine Erleichterung. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Findet ihr auch in den Shownotes den Link. Darüber hinaus, wenn ihr euch mit anderen Freelancern vernetzen wollt, sehr, sehr gerne in unserer Facebook-Community. Die heißt wie, Lukas?
Freelancer, Kooperation und Austausch.
Ja, sehr gut. Du kannst es noch.
Kleiner Zungenbrecher.
Ja. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Und Lukas, vielleicht, wir könnten eigentlich nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt demnächst so eine geile Konferenz in Berlin gibt. Ne? Die ist nicht von uns, also bevor das jetzt so werblich klingt, ich kriege da auch kein Geld für oder so.
Das ist ja die Frage, wollen wir nicht noch warten, bis wir es...
bevor der Deal geklärt ist, ne?
Nee, die können wir schon vorher ankündigen, auf jeden Fall.
Die Konferenz heißt Freelance Unlocked, ist von Freunden und Bekannten aus der Freelancer-Szene von uns. Die Link in den Shownotes, der Zeitraum ist im 16. 17. ist es, ne? Mittwoch, Donnerstag?
15.16.
15.16. Komm mal, bevor ich hier Quatsch erzähle. 15. 16. Mai in Berlin. Wenn ihr euch, ich glaube, es ist die erste richtige Freelancer-Konferenz in Deutschland. Deswegen freue ich mich da auch, dass ich da irgendwie mit dabei sein kann. Und vielleicht gibt es da ein Panel, wo mal gucken, ich teilnehme, du vielleicht auch mal sehen. Was wissen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt?
Wissen wir noch nicht.
Wir sind auf jeden Fall dabei und sowas fehlt einfach sehr lange schon, dass es mal irgendwie eine Konferenz auch nur für Freelancer und nicht für Gründer und so gibt.
Ja.
Insofern, wenn ihr dieses Jahr noch Bock auf Networking habt und so, gibt Tickets noch.
Es, Ich glaube, es wird auch gar nicht so klein. Also Freelancer Map macht ja mit, 9am, ja. Uplink, Code Control, es sind einige auch größere Namen dahinter.
Die 500 Leute sind, glaube ich, erwartet. Ja, also zu lange sollte man, glaube ich, nicht warten. Ich könnte mir vorstellen, dass das ausverkauft sein wird in nicht allzu ferner Zukunft. Deswegen, ihr werdet mich wahrscheinlich die nächsten Wochen noch ab und zu mal drüber reden hören.
Kann man da angeben, wo man gefunden wurde? Da müsst ihr auf jeden Fall Freelancer-Podcast
machen. Genau, wenn ihr, schreibt doch mal Freelancer. Das klingt so richtig, so, nein, wir haben keinen Affiliate-Deal. Es klingt so maximal nach Affiliate-Deal oder sowas. Ne? Also, es gibt ja wirklich keinen Affiliate-Deal.
Stimmt. Ja, nee, gebt einfach irgendwas, wo Freelancer-Podcast mit drin steht an. Genau. Nee, geht auch nicht. Da können wir auch sagen, das wäre von uns.
Also sagt ihr einfach, schreibt ihr da Lukas oder so rein. Lukas vom Podcast oder Lukas aus dem Freelancer-Podcast oder irgendwie so eine
Kiste. Könnt auch einfach mal einen 300 Seiten langen Text reinschreiben, wenn sowas gibt. Das geht ja auch.
Das geht auch. Genau. Das aber wäre cool, so wenn man ein paar von euch dort trifft im Mai. Also wir sind ja auf jeden Fall da. Und wenn ihr da auch seid, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder so.
Vielleicht machen wir da auch irgendeine Folge draus oder sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Die also auch in den Podcast
nehmen auf jeden Fall irgendein Mikro mit, dass wir vor Ort mal so ein paar Stimmen und O-Töne einfangen können.
Ich habe doch die Mikros da. Wireless.
Ja?
Ich habe die einmal vor 3 Jahren gekauft und seitdem sind die auf meinem Schreibtisch am Ladekabel.
Deswegen bist du bist sozusagen, das ist geil, die Metaebene, du bist der Freelancer im Freelancer-Podcast, weil du bist kein fester Bestandteil gerade noch. Du bist ja immer nur mal ab und zu da, aber du bist so der freie Mitarbeiter, den man ab und zu mal hört. Das ist echt eine geile Metaebene eigentlich.
Das ist ein neues Story-Format für Escape Rooms.
Genau. Okay, dann beenden wir die Folge jetzt mal. Ich glaube, wir sind richtig schon über der Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch für euren Start in der Karriere des Freelancertums ein bisschen was gebracht. Danke dir, Lukas. Wo findet man dich? Das habe ich jetzt auch das Wichtigste vergessen.
Ja, LinkedIn,
Instagram. Link in den Shownotes.
Wir packen mal irgendwas in die, wir suchen was.
Super, okay. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.